Wir sind jetzt im Bereich Ethik, die Lehre vom richtigen und falschen Denken und vom richtigen und falschen Handeln. Ethik ist die Lehre vom richtigen und falschen Denken und vom richtigen und falschen Handeln. Und da werden wir uns in der Zukunft mit konkreten Themen beschäftigen. Ja, du sollst nicht morden, wie sieht's aus, wenn ich zum Wehrdienst einberufen werde? Ja, das ist eine ziemlich konkrete Geschichte. Ist es richtig, das zu machen oder nicht? Nicht immer werde ich die abschließende Antwort geben, aber mein Ziel ist, mit euch zusammen in der Schrift zu arbeiten und zu gucken, was sagt die Bibel darüber, damit wir zumindest unser Gewissen an der Stelle eichen können. Aber ich denke, in manchen Punkten werden wir auch eine konkrete Antwort aus der Schrift heraus ableiten können. Ihr habt ein Skript von Steven verteilt bekommen, Ethik, was ist Sünde? Ich möchte gerne die Ethikklasse damit eröffnen, dass ich über Sünde nachdenke. Auch wenn es eigentlich ein dogmatisches Thema ist, aber ich halte es ganz gut dafür, wenn wir hiermit anfangen. Für niemanden von euch ist Sünde ein neuer Begriff. Ansonsten stelle ich einfach mal eure Bekehrung in Frage, okay? Und die Aussicht, einen Vortrag zu hören, über was ist Sünde, na, das ist natürlich umwerfend. Das ist natürlich genau das, was mich schon immer gedrängt hat, die Frage, was ist Sünde eigentlich? Ich kann dieses Problem verstehen und doch möchte ich euch ermutigen, durchzuhalten. Ich sage euch einfach, ich werde Sünde aus 5 Blickwinkeln mit euch betrachten. Und wenn ihr euch überlegt, 5, wieso 5, dann habt ihr eine Motivation zuzuhören. Wir werden uns danach mit der Frage beschäftigen, warum Sünde überhaupt existiert oder wo sie eigentlich herkommt. Gott schuf die Erde und den Menschen und siehe, es war alles sehr gut. Wo kommt plötzlich Sünde her? Als Ausflug wollen wir uns ganz kurz die Taktik Satans angucken. Ich meine, dass man ein Modell erkennen kann, wie Gott mit uns Menschen grundsätzlich umgeht, um uns zur Sünde zu verführen. Und doch, ich werde heute nicht viel über die Erlösung, die in Christus dargereicht ist, sagen. Ich werde nicht viel über das, was Christus am Kreuz getan hat, sagen können. Und doch möchte ich euch, dass ihr irgendwie auf die Innenseite eurer Augenlider, wenn die dann zugehen beim Einschlafen, dass ihr dann raufschreibt, Christus ist für mich am Kreuz gestorben, um diese ekelhafte Sünde, um die Schuld, die daraus resultiert, loszuwerden. Christus hat mich erlöst. Ich bin durch ihn gerechtfertigt worden, habe Frieden mit Gott. Und meine persönliche Hoffnung für diesen Kurs ist, dass ihr, wenn ihr Sünde mehr und mehr versteht, dass ihr Gott mehr und mehr versteht. Dass ihr mehr und mehr versteht, wie korruptiert ihr seid. Also wie kaputt, zerfressen, wir alle sind, der Referent eingeschlossen. Dass wir mehr und mehr verstehen, wie groß die Liebe Christi ist, dass er sich überhaupt hat an dieses Kreuz nageln lassen. Und wie groß das ist, was wir zum Beispiel im Mahl des Herrn immer wieder feiern. Zweitens, was ist Sünde? Nicht nur ganz allgemein, ja, das ist, wenn man was tut, was Gott nicht gefällt. Sondern ganz konkret. Dieses Fach nennt man in der Theologie, müsst ihr nicht auswendig lernen, aber ich will euch ein paar Fachwörter mitgeben, damit ihr sie zuordnen könnt. Wenn ihr sie hört, nennt man Hamartiologie. Ich habe letzten Samstag, fast um diese Zeit in der Schweiz, 4 Stunden über Hamartiologie unterrichtet und ich habe das ganze Skript jetzt hier und will es euch in einer Stunde unterrichten. Das kann in die Hose gehen. Also Hamartiologie heißt das Ganze, kommt vom, siehe Fußnote, griechischen Wort Hamartia, die Sünde, die Verfehlung. Das ist ein Baustein der Dogmatik. Die Dogmatik versucht, die einzelnen Lehren der Schrift, die sich ja über die ganze Bibel verteilen, zusammenzufassen und wiederzugeben. Manch einer sagt, das ist auch systematische Theologie. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Da gibt es einen Unterschied, aber ist auch für uns wichtig. Also, wenn wir über Sünde reden, dann ist das das Thema der Hamartiologie. Wenn wir Sünde nicht richtig verstehen, dann haben wir ein Problem. Das Problem fängt etwas früher an. Wir denken alle, wir wissen, was Sünde ist. Und es stimmt. Wir kennen alle Sünde, weil wir sie, ich sage jetzt einfach mal, täglich erleben. Im eigenen Leben, im Leben um uns herum. Und deswegen meinen wir zu wissen, was Sünde ist. Und das ist auch, heute wird nichts da sein, wo jemand sagt, das habe ich ja noch überhaupt nicht gewusst. Ich will doch versuchen, aber aus 5 Blickwinkeln auf Sünde zu gucken, damit wir ein vollständiges Bild vor Augen haben. Und ich werde gerade bei 2 Aspekten von diesen 5 Blickwinkeln sagen, die sind mir besonders wichtig. Weil ich den Eindruck habe, in der modernen Christenheit, wir sind ja alle toll, dass wir auf 2 Blickwinkel besonders achten und auf 2 nicht so sehr. Wenn man in diesen beiden Blickwinkeln arbeitet, also wenn man da Fehler macht, da gibt's Prügel. Bei den anderen beiden, oh ja, das ist, bin ich noch nicht weit genug, das muss noch ein bisschen werden. Und deswegen denke ich, wenn wir versuchen hier einen großen Blick auf die ganze Thematik Sünde zu bekommen, dass sich für uns einiges verändern wird. Erstens im Bereich des Mahl des Herrn. Das ist die gestrichelte Linie. Ein vollständiges und unvollständiges und falsches Verständnis von Sünde macht Gott Vater, macht Gott Sohn und Gott Heiliger Geist klein. Ist euch der Satz klar? Ein falsches Verständnis oder unvollständiges Verständnis von Sünde macht Gott klein. Wenn ich, übertrieben, das mit der Sünde nicht wirklich so verstanden habe, dann kapiert nicht, warum die Jungs am Sonntagmorgen hier immer so einen Aufwand treiben, um ein kleines Stückchen Brot zu essen und einen kleinen Schluck Traubensaft zu trinken. Verstehe ich nicht, warum Leute sagen, da soll man jede Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat oder alle 27,5 Tage hin. Das versteht man vielleicht nicht. Und wenn man dann hinkommt, um nicht dauernd angequatscht zu werden, warum er nicht da ist, dann macht einem das Brotbrechen keinen Spaß. Wenn man, Spaß ist nicht das Ziel vom Brotbrechen, das ist mir klar, aber wenn ich richtig verstanden habe, wie Gott Sünde sieht, dann kann mich das deutlich antreiben, am Brotbrechen als solchen teilzunehmen und dann auch irgendwie mit richtigem Erleben dabei zu sein. Zu der gestrichelten Linie. Mal des Herrn kommt auf die Linie. Habt ihr gestrichen, ne? Zweitens, führt automatisch auch zu einer schlechten Mission und Evangelisation. Führt automatisch eine schlechte Hamartologie, also ein falsches Denken über Sünde, führt automatisch zu schlechter Mission oder Evangelisation. Für mich sind beide Begriffe eigentlich das gleiche, aber klassischerweise sagt man evangelistisch ist innerhalb des Landes und Mission ist außerhalb des Landes. Tun tut man eigentlich das gleiche. Wenn ich nicht wie Gott Sünde sehe, wenn ich nicht sehe, dass jeder Mensch ausnahmslos ein Sünder ist, dann missioniere ich anders. Wenn ich zum Beispiel denke, dass die Juden keine Sünder sind, obwohl der Römerbrief zum Beispiel deutlich was anderes sagt, dann missioniere ich die Juden nicht. Falsche Hamartiologie, falsche Mission. Und der dritte Bereich ist Gemeindezucht. Das ist nur ein Auszug. Einfach mal, um es zu zeigen, es ist nicht nur ein theoretisches Thema. Schlechte Hamartiologie zerstört auch unser Gemeindeleben, denn damit wird Gemeindezucht erschwert und die sündigen Geschwister erfahren nicht die Unterstützung, derer sie so dringend bedürfen. Gemeindezucht ist in meinem Denken nicht Gemeindeausschluss. Gemeindezucht ist, ich rede mit demjenigen, ich versuche ihm Gottes Willen zu erklären, ich versuche ihm eine Hilfestellung zu geben, damit er das Schlechte sein lässt oder das Gute tut. Wenn ich aber eine falsche, eingeschränkte Sicht von Sünde habe, dann gehe ich nicht auf meinen Bruder zu und sage, du, was du da tust, das ist falsch. Das möchte der Herr nicht. Lass mich dir helfen. Das ist der Grund, warum ich sage, eine gute Hamartiologie, eine biblische Hamartiologie, ein biblisches Verständnis von Sünde ist extrem wichtig. Die zeigt nämlich die Gerechtigkeit Gottes auf, die Gnade, die in Christus existiert und hilft auch dem Heiligen Geist oder zeigt auf, dass der Heilige Geist überführen möchte von Sünde. Ich bin jetzt bei Abschnitt 3 und lese aus Daniel 9, Vers 5 einen Satz vor. Wir haben gesündigt, haben uns vergangen, haben gottlos gehandelt und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Versteht den Satz nicht auf Deutsch, sondern ihr müsst Hebräisch denken. Hier wird nicht gesagt, dass man einerseits gesündigt hätte. Das ist das eine, und da stellt man sich was drunter vor unter diesen Sündigen. Und andererseits, dass man sich vergehen kann, gottlos handeln kann, sich auflehnen kann und vom Gesetz abweichen kann. Beim Hebräischen ist das nicht so. Aha, es gibt also Sündigen und dann gibt es andere Sachen, die hier stehen, die sind aber keine Sünde. So denkt der Hebräer überhaupt nicht. Sondern für ihn ist alles dasselbe und er beschreibt es bloß mit unterschiedlichen Wörtern. Alle diese Handlungen, die in Daniel 9,5 stehen, sind Sünde. Wayne Grudem definiert Sünde wie folgt. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung und Natur. Steht jetzt auch vorne dran. Und wenn wir uns also fragen, was Sünde ist, betrachten wir es im Folgenden aus drei Blickwinkeln. Und diese drei Blickwinkel, wenn ihr einen kleinen Moment nach vorne guckt, werden wir in diese Tabelle eintragen. Das ist der erste Blickwinkel, der zweite Blickwinkel und der dritte Blickwinkel. Aber Ansgar, du hast was aus Fünfen gesagt. Tja, das kommt noch. Diese Tabelle, die jetzt bei euch, glaube ich, auf Seite 3 steht, die ist irgendwie rübergerutscht beim Seitenumbruch, die ist bei euch momentan noch leer. Die füllen wir jetzt im Laufe der ganzen Stunde. Das heißt, nach und nach werden wir in die Kästchen was eintragen. Ich bin jetzt auf Seite 3 und bin beim Buchstaben A. Wir sündigen mit unseren Taten und Handlungen. Ich nenne das im Folgenden die Tatsünden. Wie hatte Grudem Sünde definiert? Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung. Also wenn unsere Handlungen Gottes Gesetz nicht gegen Gottes Gesetz verstoßen, dann ist es eine Tatsünde. Sünde ist also, die falschen Dinge zu tun. 2. Samuel 12, Vers 9, da tadelt Nathan David. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. 2. Samuel 12, da wird David angesprochen, weil er die Ehe gebrochen hat, mit Bathseba ein Kind gezeugt hat, das Kind dem Ehemann unterschieben wollte und dann den Mann in die vorderste Kriegsreihe gestellt hat, damit er dort stirbt, was auch gelungen ist. Und David wird getadelt von Gott über den Propheten Nathan und da heißt es: Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm missfällt? Und in Vers 10 tadelt Gott ihn wegen derselben Angelegenheit mit folgender Formulierung: Denn du hast mich verachtet. Theologie für Optiker, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Aussagen? Es geht beides mal ums Verachten, es geht beides mal um die gleiche Situation, um die gleiche Angelegenheit. Was ist der Unterschied? Okay, ja, das stimmt, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Lukas? Britta, ja, danke. Britta? Und wenn da jetzt noch ein Mikrofon gewesen wäre, das wäre toll. Also er setzt die Verachtung des Wortes Gottes mit der Verachtung Gottes gleich, sagtest du. Hätte ich nicht besser formulieren können? Was hatte David gemacht? Er hat die Ehe gebrochen. Also gegen das mosaische Gesetz verstoßen. Mosaisches Gesetz, das Gesetz von Mose. 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen. David hat also das Wort Gottes verachtet. Aber was was Nathan hier sagt, oder Gott, um genau zu sein, ist: Du hast nicht nur mein Wort verachtet. Du hast mich verachtet. Und wenn wir das auf die Beziehungsebene, auf eine menschliche Beziehungsebene runterziehen, wenn Michi deutlich gegen das, was Daniel ihr sagt, verstößt, Daniel sagt, mach so und so, und Michi sagt, nee, ich mach's nicht, ich mach genau das Gegenteil, dann hat sie natürlich das Wort von Daniel verachtet. Aber eigentlich hat sie Daniel verachtet. Ihn als Haupt der Ehe, ihn als Ehemann und. Und deswegen ist der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist: Wenn wir sündigen, sündigen wir vielleicht irgendwie gegen ein Wort Gottes. Aber übersetzt das in eurem Kopf immer: Ich habe gegen dich gesündigt, Gott. Das Gesetz, das ist die Strichelinie, das Gesetz Gottes zu übertreten, heißt Gott mit Füßen zu treten. Vielleicht ein bisschen plakativ formuliert, aber ich sehe es genauso. Das Gesetz Gottes zu übertreten heißt, Gott mit Füßen zu treten. Er definiert, was Recht ist. Sünde ist, im ersten Blickwinkel, Übertretung des Gesetzes Gottes. Auch wenn es uns Menschen nicht gefällt, Sünde, die wir gegenseitig aneinander tun, ist vor allem Sünde gegen Gott. Wenn ich Scarlett jetzt irgendwas Böses antäte, hätte ich in erster Linie gegen Gott gesündigt. Und Scarlett sagt, hallo, was ist mit mir? Nein, ich hätte zuerst gegen Gott gesündigt. Weil er nämlich definiert, was Recht ist und was Unrecht ist. Und wenn ich ihr was Böses tue, verletze ich zuerst ihn. Ich zeige euch das an dem Beispiel, was wir gerade betrachtet haben. Davids mehrfache Sünde belegt das. Was hat er denn gemacht? Er hat wohl juristisch, also hat zugeguckt, ja, Bathseba beim Baden zugeschaut. Dabei sagt das Gesetz, du sollst nicht begehren. Er hatte Unzucht und Ehebruch mit ihr getrieben. Dabei sagt das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Er hatte ihrem Mann das so gezeugte Kind unterschieben wollen. Ach, ihr sollt immer schreiben, dann kann ich nicht so schnell reden. Ne? Also der erste Strich war, du sollst nicht begehren. Dann, er hatte Unzucht und Ehebruch mit ihr getrieben. Da kommt dann die Lücke, du sollst nicht Ehe brechen. Dann, er hatte ihrem Mann das so gezeugte Kind unterschieben wollen. Was wäre das? Ja, du sollst nicht lügen. Und er hatte andere angewiesen, diesen Ehemann im Krieg sterben zu lassen. Irgendjemand, der nicht René heißt. Das ist ein Töten oder Morden. Ich mag gerne die Übersetzung Morden besser, weil sie uns hilft, nachher das Gesetz besser zu verstehen. Aber wir können auch gerne Töten schreiben. Also, Begehren, Ehebrechen, Lügen und Morden. Und worauf ich hinaus will, all diese Sünden hat David gegenüber einem Menschen getan. Also Bathseba oder Uriah. Aber David, der unseren Gott wie kaum ein anderer tief verstanden hat, formuliert in seinem Psalm, den er danach schreibt, nachdem er Buße getan hat, da formuliert er: Ja, ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Scarlett, hör mal zu. Ich bin immer das Beispiel mit dir. Ja. Ich habe gegen dich gesündet. Ich stell dir vor, du wärst jetzt Bathsheba und ich wäre David. Ja? Also, musst du dir nicht weiter vorstellen, nur so von der Idee her. Bathsheba hört das. Überleg mal, der ganze Chor singt diesen Psalm. Und ich vergebe mich an Scarlett und dann lasse ich die ganze Gemeinde singen: Gegen dich allein habe ich mich versündigt. Ich merke richtig, wie der Finger von Scarlett hochkommt und sagt: Hallo, was ist mit mir? Und Uriah aus dem Grab: Bum, 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 was ist mit mir? Nächste Seite. Seite 4. Uriah und Bathsheba mussten sicherlich ganz schön schlucken, als sie das hörten. Gegen Yahweh allein hatte David gesündigt? Ich glaube, dass wir, also ich finde diesen Punkt das Wichtigste aus dem ganzen Skript. Und ich habe mir gut vorstellen, er sagt: Warum ist ihm das so wichtig? Ist der Rest so völlig bla bla? Ich merke für mich selbst, dass er in dem Punkt arbeiten muss. Immer wieder zu kapieren: Die Dinger, die wir untereinander tun, sind zunächst ein Verstoß gegen den Willen Gottes. Und wie schnell rennen wir vielleicht, oder hoffentlich rennen wir schnell zu jemandem hin und sagen: Tut mir leid, bitte vergib mir. Und wir vergessen völlig Gott. Aber David sagt: Ich habe gegen dich allein gesündigt. Der erwähnt Bathsheba noch nicht mal. Und wir machen es genau andersrum. Wir rennen zu Jens Uwe und sagen: Jens Uwe, dass ich letztes Mal dich Idiot, Vollidiot genannt habe, es tut mir echt leid. Da war ich. Ich will jetzt gar nicht mich rausreden, das war schlecht, ja? Ich habe es nicht getan, oder? Nee, es war eine Predigt, da rede ich solche Worte normalerweise nicht, als ich das letzte Mal mich mit dir traf. Also, arbeitet an dem Punkt. Dieses alles, was ihr, wo ihr euch bei Menschen entschuldigt für Sünde, ist eigentlich ein Ding gegen Gott. Und ich glaube, dass das ein voller Blick ist. Ein besserer Blick ist, den wir auf Sünde haben können. Anneliese.
Trotzdem sagt Gott irgendwann in der Bibel: David ist ein Mann nach meinem Herzen.
Amen. Also das, was ich vorhin meinte, ich finde das schön, dass die Bibel so offen über die Menschen redet, auch mit ihren Fehlern. Leg einfach irgendwo ab. Eine Judith wollte ein Mikrofon haben.
Aber ich finde dennoch, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch wenn ich weiß, ich habe in erster Linie gegen Gott mich versündigt. Wie oft hört man, Klammer auf, wie oft hört man, ich habe schon meine Vergebung oder zu Gott gesagt, dass es mir leid tut. Es gehört nicht nur mein Einstehen Gott gegenüber dazu, sondern auch das dem anderen gegenüber zu sagen. Ich denke, es sind beide Linien ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und sonst habe ich keine Vergebung in dem Sinn, denn es heißt ja, so wie du deinem Nächsten vergibst, so vergebe ich dir. Das ist ganz eng miteinander verkoppelt. Und das darf man dann auch nicht vergessen, wenn das jetzt so stark von dir rausgesagt wird. Ich habe an erster Stelle gegen Gott gesündigt. Das andere muss noch kommen.
Wunderbar. Ich kenne den Lehrplan. Wir werden eine ganze Stunde uns nur mit der Thematik Vergebung beschäftigen. Wir sind aber in der Hammertheologie und nicht in der Soteriologie und damit... Okay. Nein. Ja, also wie ich eingangs sagte, es ist keine Kritik, ihr dürft gerne solche Anmerkungen machen, damit ist das Ganze auch echt und lebendig. Ich betone heute die Seite der Sünde. Ich rede über die Vergebung gar nicht. Das ist aber der Topf zum Deckel oder der Deckel zum Topf. Aber das ist ein eigenständiges Gebiet, über das man auch noch viel mehr reden müsste. So, was mir aber wichtig ist, dass Jahwes Größe offensichtlich so groß ist, dass jede Übertretung gegen ihn derart groß ist, dass die menschlichen Probleme in den Hintergrund treten. Also Judith hat recht, wenn jemand sagt, ich habe das mit Gott schon in Ordnung gebracht, dann rede ich mit dem Menschen. Aber andersrum wird auch ein Schuh draus, wenn ich das mit Scarlett schon geklärt habe, was ich hier angetan habe, ich müsste auch mit Gott drüber reden. Und von der reinen Sequenz würde ich vorschlagen, ich kläre das mit Gott und im zweiten Schritt mit dem Menschen. Weil Gott ist es, der mich von Sünde überführt. Das ist die Aufgabe oder ein Werk des Heiligen Geistes. Und wenn Gott mit mir redet, dann antworte ich ihm. Und danach gehe ich hin und bereinige, so wie David, wie Bathsheba auch ins Haus aufgenommen hat. Okay, der Junge ist bald gestorben. Da konnte er nicht mehr viel machen. Wir können also die Tabelle, die vorne steht, ergänzen. Der erste Blickwinkel. bei den Tatsünden, wir tun, was Gott verboten hat. Das ist eigentlich das, was die meisten vor Augen haben, wenn sie von Sünde reden. Du sollst nicht töten, du hast getötet, also hast du gesündigt. Sünde ist aber auch dann, wenn ich die richtigen Dinge nicht tue. Sünde kann auch, und das ist die Linie, durch Unterlassen geschehen. Sünde kann auch durch Unterlassen geschehen. Seite 4, Überschrift: Sünde ist, die richtigen Dinge nicht zu tun. Und da dann die Linie. Und darüber, wenn du da noch nicht stehen hast, dann müsst du Hintergrund rein. Dass schlechte Taten gegen Menschen in den Hintergrund treten. Das Gesetz gebietet etwas und wer es nicht tut, der sündigt. Zum Beispiel, wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Jakobus verwendet im folgenden Text zwar nicht den Begriff Sünde, aber er beschreibt trefflich einen toten Glauben. Nämlich, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmet und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. Nächsten Absatz überspringe ich, ich mache weiter mit. Der Satz, wer schläft, sündigt nicht, ist also wieder biblisch. Er stellt eine beliebte Irrlehre dar. Die Nichterfüllung des Wortes Gottes ist Sünde. Ich befürchte, dass sich auch viele Christen schon damit zufrieden geben, wenn sie keine Tatsünden mehr begehen. Das ist das, was momentan vorne auf der Tabelle steht. Hauptsache, ich sündige nicht. Und damit ist das gemeint, Blickwinkel 1. Die Unterlassungssünden haben bei uns aber werden oft als nebensächlich verstanden und sind damit salonfähig geworden. Schreibt das kurz auf und dann stelle ich eine provokative Testfrage, die ihr nicht beantworten müsst, aber es ist klar, worauf ich hinaus will. Nebensächlich kommt auf die Linie. Und jetzt die Testfrage, was ist schlimmer? Eine falsch ausgefüllte Steuererklärung, du sollst nicht lügen, oder eine nicht genutzte Chance, Christus als Retter zu bezeugen? Ich sehe hier enormen Handlungsbedarf in der Christenheit, weil unser Herr Jesus in einem seiner berühmtesten Gleichnisse gerade die Unterlassungssünde hervorhebt. Ihr kennt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Mann wird zusammengeprügelt, wird ausgeraubt, liegt am Straßenrand. Ein Levit kommt vorbei, ein Priester kommt vorbei, kümmern sich beide nicht um denjenigen. Haben sie eine Tatsünde getan? Nein, das hätten sie doch in ihrer Selbstgerechtigkeit nie getan. Aber sie sind vollständig am Willen Gottes vorbeigegangen. Zielverfehlung ist Sünde. Zielverfehlung ist Sünde. Gott wollte, dass sie Liebe üben. Und wir reden nicht, ob sie es 20 Mal am Tag tun, René, und deswegen pleite sind, sondern wir reden erstmal davon, dass sie es überhaupt nicht getan haben. Haben sie eine Tatsünde begangen? Sie haben dem nicht nochmal in die Rippen getreten. Dann haben sie gesagt, oh, da liegt ja noch eine Münze, die haben die Räuber gesehen, klasse, klaue ich auch. Das war überhaupt nicht das Thema. Aber sie waren ja so gerecht, sie waren ja so heilig und sind voll am Ziel vorbei. Zielverfehlung auf die Linie, Zielverfehlung ist Sünde. Ihr könnt die Tabelle ergänzen mit folgendem: Spaltenüberschrift negativ, die Unterlassungssünden, und im Kästchen, wir tun nicht, was Gott geboten hat. Heike hat eine Frage.
Ich weiß, was du mit positiv und negativ meinst, aber ich finde es nicht sehr glücklich, die gewählten Überschriften. Kann man nicht aktiv und passiv oder irgendwas in dieser Art schreiben? Passt nicht?
Nee. Ich kann nur auf die Fußnote verweisen, die ich dazu geschrieben habe. Also das ist tatsächlich die Herangehensweise, die man in der Ethik immer nennt. Mit positiv heißt, ist nicht ein moralisches Gut gemeint. Wenn du so sündig, ist das positiv. Wir reden so umgangssprachlich. Ist ja positiv, dass du eine 1 in Mathe gekriegt hast. Das ist damit nicht gemeint, sondern positiv heißt, ich tue etwas, und negativ heißt, ich unterlasse etwas. Sündigen in der Gesinnung. Jetzt bin ich auf Seite 5 beim Buchstaben Bertha. Sündigen in der Gesinnung. Ich zitiere nochmal Grudems Definition. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung. Das habe ich hier dran. Und in Gesinnung. Und Natur. Sünde ist also, die falschen Gedanken zu denken und die falschen Ziele anzustreben. Da steht eine 3 hinter, Blickwinkel 3. Damit besteht Sünde nicht nur in individuellen Handlungen von Menschen wie Diebstahl, Lüge, Mord oder dem Unterlassen von Liebe und Barmherzigkeit. Darunter fallen damit auch Gesinnungen, die nicht Gottes Gesetz entsprechen. Frage, was war denn die erste Sünde, die Kain begangen hat? War es die des Mordes? Kain hat Abel ermordet? Oder war es die... Was können wir auf die Linien schreiben? Also Neides. Und das andere Wort, was man noch hinschreiben könnte? Neid ist das, was alle denken, steht aber lustigerweise nicht im Text, aber ihr dürft es trotzdem reinschreiben. Aber im biblischen Text steht ein anderes Wort. Zorn. Lustigerweise steht im Text, wenn man nachguckt, dass Gott ihm sagt, warum bist du zornig? Aber die Erklärung ist einfach, der Zorn ist die Ausdrucksweise dessen, was in mir drin steckt. Er war neidisch. So, Adolf, jetzt die Historie. Was hat denn der Abel so Schlimmes gemacht, dass Kain dafür sorgte, dass es keinen Abel mehr gab?
Gott hat eben ein sehr gutes Opfer dargebracht und das hat Gott gefallen.
Genau.
Aber sein Bruder Kain, der hat Gott auch was geopfert, ist aber vor Gott nicht gut gewesen. Und deswegen ist der Kain zornig geworden und hat dann seinen Bruder Abel ermordet.
Genau. Zornes und des Neides. Es war die Sünde des Zornes und des Neides. Der Dekalog, das ist nichts anderes als ein Fachbegriff für die 10 Gebote, endet mit einem klaren Wort zu Gesinnungen und Trachten des Menschen. Denn da heißt es, und das kennt ihr alle, begehre nichts, was deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Während Jahwe in den vorangegangenen Geboten aufgezeigt hatte, dass Israelit nicht stehlen soll oder die Ehe brechen soll, also Tatsünden nicht begehen soll, stellt er hier klar, dass diese Tat noch nicht einmal im Kopf oder im Herzen stattfinden darf. Das ist die sogenannte Gesinnungssünde. Steht jetzt vorne schon mal dran, könnt ihr jetzt oder nachher ergänzen. Ich nehme den nächsten Absatz. Gott unterstreicht sein Gebot vom Berg Sinai im Rahmen der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Und ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also es ist Sünde, wenn wir denken, was Gott verboten hat. Der vierte Blickwinkel und das vierte Kästchen. Ihr ahnt vermutlich von der Anordnung schon, dass wir jetzt wieder von einer Unterlassungssünde reden. Wie kann man in der Gesinnung etwas unterlassen? Wenn Gott uns eine Gesinnung gebietet, wir sie aber nicht haben, ist dies eine Linie Unterlassungssünde. Der Herr sagt in Johannes 15, liebt euch gegenseitig, das ist mein Gebot. Wenn ich das nicht tue, begehe ich eine Unterlassungssünde. Paulus sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das hast du vorhin zitiert, Judith. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Aber mir geht es jetzt um den Vergebungsteil nicht, sondern um die Aufforderung hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das ist eine Gesinnung, die der Herr von uns erwartet. Das ist das, was auch Paulus sagt. Wenn ihr als Gemeinde überleben wollt, dann müsst ihr genau so leben. Ihr müsst die Andersartigkeit dieses bunten Misthaufens namens Gemeinde, verzeiht den Begriff, aber ich drücke damit was ganz Bestimmtes aus, ihr müsst diese Unterschiedlichkeit ertragen. Da kommen Leute aus unterschiedlichsten sozialen Schichten zusammen, aus unterschiedlichsten geistlichen Richtungen. Guckt unseren bunten Club hier an, ja? Da könnt ihr mal ein paar Quizfragen stellen. Wie seht ihr das und das und das? Und dann nehme ich mal so die Reiztöne aus der alten Versammlung oder dann nehme ich mal ein paar Töne, wo die Brüdergemeinden so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Also die offenen Brüdergemeinden, muss ich ja dann sagen. Wir sind sowas von unterschiedlich. Und Paulus sagt, ertragt einander. Und wenn irgendjemand sagt, nee, ich bin nicht bereit, das zu tun, oder ja, das steht da schon, aber, dann begeht man den Fehler genau an der Stelle. Wir denken nicht, was Gott geboten hat. Oder andersrum formuliert, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Einigkeit, Einmütigkeit, jagt der Liebe nach mit allem, was ihr habt. Und wenn wir das nicht tun, haben wir ein Problem an der Backe. Deswegen heißt es im Skript, auch hier befürchte ich, ist das heutige Gewissen der Christen sehr schwach. Wenn jemand einen im Zorn anschreit, oh, da geht was los in der Gemeinde. Eine nicht gelebte Gesinnung gegenüber den Mitchristen oder auch den Menschen, die verloren gehen, wird als Schwäche oftmals geduldet. Mit der Ausrede, man kann doch Liebe nicht befehlen, wird durchgestrichen, was der Herr klipp und klar in seinem Wort sagt. Und damit ist es dieselbe Sünde, die Eva tat. Jetzt müsst ihr einen großen Gedankenhüpfer machen. Es ist dieselbe Sünde, die Eva tat, als sie der Schlange glaubte, dass Gott Falsches geredet hatte. Wir reden gleich über die Schlange nochmal. Aber die Schlange hat gesagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Gott hatte klar was gesagt. Und die Schlange sollte Gott gesagt haben. Und das ist genau der Problem in diesem Quadranten da hinten, also dieser Punkt 4. Wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Woher kommt jetzt die ganze Sünde? Oder müssen wir noch was... Ah ja, halt, nicht so schnell, Ansgar, nicht so schnell. Wir sind jetzt bei C. Fehlende Übereinstimmung mit Gott in der Natur des Menschen. Wir haben die Definition nochmal. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, unsere Taten, in Gesinnung, unser Denken und in Natur. Hä? In Natur? Wenn ich im Park bin, im Garten, im Wald, dann... Nee, das ist damit nicht gemeint. Neben der konkreten fehlenden Übereinstimmung unserer Handlungen und Gesinnungen mit dem moralischen Gesetz Gottes gibt es noch etwas anderes, was uns zu Sündern macht. Bevor wir uns aber damit weiter auseinandersetzen, müssen wir uns die folgende Frage stellen, nämlich, woher kommt eigentlich die Sünde? Woher kommt eigentlich die Sünde? Woher stammt die Sünde? Wie konnte die Sünde in die doch perfekte Schöpfung Gottes kommen? A. Gott hat alles geschaffen. Hat er auch die Sünde geschaffen? Sehr wichtig und Maßstab für jede Behauptung, die wir auf den Tisch legen, ist, Gott ist absolut sündlos. In ihm ist keine Sünde. Ihr könnt auf die Linie sündlos schreiben. Das ist eine klare Aussage der Schrift. In Gott ist keine Sünde. Man kann Gott nicht als den Urheber der Sünde bezeichnen. Bibelstellen habt ihr dort stehen. Gott selbst kann auch nicht vom Bösen versucht werden. Und er versucht auch niemanden. Gott hasst die Sünde. Man kann also Gott nicht die Schuld für die Existenz der Sünde in die Schuhe schieben. Und jetzt kommt der Versuch, uns ranzutasten. Ich kann euch nicht sagen, warum die Sünde da ist. Weil ich habe nur 1. Mose 3 und ihr habt auch nur 1. Mose 3. Und auch die Katholiken haben nur 1. Mose 3. Und was sehen wir? Schlange kommt, Versuchung ist da, Sünde ist da. Da gibt es keine Fußnote, gibt es keinen Literaturnachweis, da gibt es keine andere Sache. Von daher, was wir dann machen müssen als bibeltreue Leute, ist zu sagen, was sagt denn die Schrift überall? Und diese Informationen zusammenzusammeln. Wir dürfen niemals unser System, das wir von etwas haben, über die Bibel stülpen, sondern wir müssen sagen, okay, was sagt denn die Schrift? Und eben habe ich mal runtergeleiert, Gott ist nicht der Urheber der Sünde. Er ist sündlos. Er versucht niemanden. Von ihm kann das Ganze nicht kommen. Und dann fragt ihr natürlich zu Recht, Ansgar, sie ist da, wo kommt sie her? Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, warum sie da ist. Weil die Schrift es mir nicht sagt. Aber ich sehe Gott als den Großen, als den Mächtigen, als den Allesbestimmer. Wenn die Sünde da ist und er der große Bestimmer ist, habe ich zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Entweder gibt es zwei Mächte, gut und böse. Und beide kämpfen gegeneinander. Das ist das, was man Dualismus nennt. Steht das hier irgendwo im Skript? Ich springe jetzt komplett aus Zeitgründen. Genau, auf Seite 7 die erste Linie. Dualismus. Ist das so? Nein, das ist nicht die Lehre der Schrift. Es ist nicht so, dass Gott mal ein bisschen stärker ist und in der nächsten Woche ist der Teufel wieder ein bisschen stärker und dass Gott wieder ein bisschen stärker. Es sind nicht zwei gleiche Kräfte, sondern Gott ist oben. Aber warum ist denn die Sünde da, Ansgar? Und jetzt tut mir leid, ich springe jetzt im Skript, weil ich versuche Tempo zu machen. Auf Seite 6, der unterste Pfeil. Meine Aussage ist, in seiner großen Geduld erlaubt Gott der Sünde für einen bestimmten und limitierten, also beschränkten Zeitraum, hier auf der Erde wirksam zu werden. Es ist nicht so, dass Gott nichts dagegen machen könnte, aber er hat sich entschieden, es nicht zuzulassen. Versteht ihr das Modell? Entweder haben wir zwei sich widerstreitende Kräfte, gut und böse, kämpft gegeneinander. Da könnt ihr in der ganzen griechischen Literatur nachgucken, da könnt ihr überall nachgucken. So ist eigentlich immer Religion aufgebaut. Es gibt halt die Kraft und irgendwann gewinnt einer von den beiden. Aber das ist nicht das, was die Schrift lehrt, sondern die Schrift sagt, Gott ist der Allesbestimmer. Und dann gibt es noch ein Phänomen namens Sünde. Guckt euch den Teufel an. Der Teufel ist besiegt seit Golgatha. Wie die Schrift, die Offenbarung, die ihr ja sicherlich schon mal gelesen habt, ja, sagt ganz klar, dass der Teufel eingekettet wird, eingesperrt wird, in den Feuersee geworfen wird. Er ist der Unterlegene. Er ist schlussendlich eigentlich nichts anderes als ein Engel, der gefallen ist. Er ist auch ein geschaffenes Wesen von Gott. So, und von daher, wenn wir sehen, wir haben Sünde im Leben der Welt, dann merken wir nur, wir können nicht sagen, warum sie da ist. Wir können aber nur sagen, Gott lässt sie offensichtlich für einen beschränkten Zeitraum zu. Jetzt bin ich auf Seite 7 im zweiten Absatz. Da habt ihr noch eine Linie. Schlussendlich müssen wir wieder einmal feststellen, dass Gott uns in seiner Güte vieles, aber in seiner allwissenden Weisheit nicht alles geoffenbart hat, was uns interessiert. Allwissenden Weisheit. Gott weiß, was wir brauchen. Da geschieht ihm kein Fehler, aber er sagt uns nicht, warum die Sünde da ist. Also ist es anscheinend nicht nötig, sonst hätte er es geschrieben. Und die Geschichte ist so schön, die muss ich euch vorlesen. Stell dir einen Mann vor, der im fünften Stock eines brennenden Gebäudes eingeschlossen ist und keine Chance hat, dem Brand zu entkommen, als nur in das ausgespannte Sprungtuch der Feuerwehr zu springen. Stellt euch diesen Mann vor, wie er nach unten ruft, hey, ich werde nicht springen, bevor Sie mir eine befriedigende Antwort geben können, wie dieses Feuer entstehen konnte, warum es sich so schnell ausbreitete und warum die Feuerlöscher nicht ausgereicht haben. Solange Sie mir nicht mit einer wirklich guten Antwort hier hochkommen, werde ich hier bleiben. Brutzel, brutzel, brutzel. Aber das ist die Taktik, die Satan anlegt, nicht, die nachher zeigen will, dass er uns vor intellektuelle Fragen stellt. Ja, wie hat er das gemacht mit der Rippe? Wie ist denn das mit der Genkette gewesen? Und er unser also richtig Nebel wirft vor uns, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Wir wissen nicht, warum die Sünde da ist. Aber wir wissen, dass sie da ist. Vier geschichtliche Ereignisse. Von diesen vier geschichtlichen Ereignissen hatten drei mit Sünde zu tun. Und wir sehen aus diesen geschichtlichen Ereignissen, ey, Gott straft Sünde mit dem Tod. Von daher, wenn wir nicht alles über die Herkunft der Sünde wissen und wir nicht weitergehen, dann benehmen wir uns genauso bescheuert wie dieser Typ, der hier der mit dem Feuerwehrmann anfängt rumzudiskutieren. Ich überspringe die Buchstaben Bertha und Cäsar und Dora. Ich überspringe B, C und D, aber ich sage euch, was reinkommt. Bei Bertha kommt das Wort rein, ein realer Vorfall. Ein realer Vorfall, also ein wirklicher Vorfall. Seite 7 bei B, ein realer Vorfall. Bei Cäsar gibt es keine Lücke, doch nachher ganz auf Seite 8. Habt ihr die Stelle auf Seite 8 in der Mitte, da fehlt das Wort Erdenlebens. Erdenlebens, also während Christus in der Zeit seines Erdenlebens wurde er auch vom Satan versucht. Erdenlebens. Ich will nicht Lebens sagen, weil Christus hat keinen Anfang, hat kein Ende. Aber Erdenlebens, das ist schon ziemlich klar definiert zwischen Geburt und Kreuzigung. Vielleicht möchte ich euch das durchlesen. Ich muss es einfach überspringen, um die Viertelstunde zu retten. Ich komme jetzt zu fünftens, auf Seite 9. Lebensumstände. Kommen wir zum letzten Blickwinkel, Blickwinkel Nummer 5. Bisher haben wir uns im Wesentlichen mit Sünden beschäftigt, die der einzelne Mensch begeht. Oder die er durch das Unterlassen des richtigen Handelns und Denkens begeht. Diese Sünden alle, die wir tun, unterstreichen, dass Gott ist gerecht ist in seinem Richten. Also ihr seid alle, unterstelle ich jetzt hoffentlich, ihr seid alle wiedergeboren. Von daher ist das, was ich jetzt sage, nicht der Fall. Aber bei den Leuten, die sich nicht von Christus reinwaschen lassen, die stehen vor Gott und werden in erster Linie deswegen verurteilt, weil sie gesündigt haben. In dieser Art, wie wir es hier vorne stehen haben. Durch das Falsche tun und denken oder durch das Unterlassen des Richtigen tun und denken. Aber, es tut mir leid, die Schrift sagt noch was Fünftes. Nämlich, dass der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Römer 3, 9 bis 10. Was nun, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wir können also auf die Linie das Wort unterschreiben. Was heißt das, unter der Sünde zu sein? Ein Zitat, die Allgemeingültigkeit der Sünde ist ein Fakt. Bei genauerem Hinschauen fällt uns auf, dass jede Rede in der Apostelgeschichte, sogar die des Stephanus und die Briefe klar festhalten, dass alle Menschen gesündigt haben. Auch Jesus geht in den Evangelien davon aus. Jesus behandelt alle Menschen als Sünder. Unser Charakter, also das, was ausmacht, was wir als Menschen sind, kann ebenso sündig sein. Bevor wir von Christus erkauft oder erlöst wurden, taten wir nicht nur sündhafte Taten und dachten sündhafte Gedanken, sondern waren von Natur aus Sünder. Zweite Linie, von Natur, dritte Linie ist es, von Natur aus Sünder. Paulus schreibt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Katharina ist 1993 geboren worden. Christus ist wann gestorben? Okay, ein paar Jahre davor. 30 nach, je nachdem wie man rechnet. Ist alle auch ein bisschen schwer. Ja? Also nicht nur 1000 vor Christus ist schwer, auch die Zeitenwende ist schwer. Sagen wir mal 30 nach. Wie konnte im Jahr 30 Christus für jemanden sterben, der erst, oh jetzt wird es ja schwer, 1963 Jahre später, also ich bin jetzt gerade auf dem Zeitstrahl, hier anfängt zu sündigen, was du natürlich nie getan hast, Katja, ne? Aber wie kann denn Christus für jemanden sterben, der Sünder ist, wenn er noch nicht mal geboren ist? Das sind die Formulierungen, die so ein bisschen unsicher werden lassen. Was meint die Bibel, wenn sie von Sünde, von Sündern redet? Sie kann offensichtlich nicht meinen, Christus ist an dem Tag gestorben für die Sünde, die Katharina in Zukunft tut. Wenn wir sagen, naja, hat das vorhergesehen. Aber das ist nicht die Formulierung, weil oben hatten wir, dass man unter der Sünde sei. Was ist denn dieses unter der Sünde sein? Paulus formuliert, also genau, ich bin bei dem Absatz, obwohl wir noch gar nicht lebten oder in Taten und Gedanken sündigen konnten, als Christus vor 2000 Jahren für uns starb, waren wir in seinen Augen bereits Sünder. Kommt eine andere Formulierung. Also ich schmeiße euch momentan Formulierung der Bibel an den Kopf, damit ihr merkt, wir haben ein Problem. Wir sind mit unseren vier Kriterien noch nicht fertig. Paulus formuliert, dass wir von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir sind von Natur Kinder des Zorns. Gott ist zornig über die Sünde, ist ein ganz klares Ding, was Paulus in Römer 1 lehrt. Warum sind wir von Natur aus Kinder des Zorns? Das haut mit dieser ganzen Vorherseherei nicht hin. Letzte Zeile auf der Seite. Das bedeutet, dass alle Menschen ohne Ausnahme schuldig sind vor Gott. Deswegen könnt ihr die Tabelle, wenn ihr wollt, wie folgt ergänzen. Ihr schreibt links in die Spalte ganz unten rein Natur. Das ist ja auch das, was wir in der Definition von Grudem die ganze Zeit hatten. Sie fehlen die Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung und Natur. Und offensichtlich haben wir von Natur etwas, was uns zu Sündern macht. Wir sündigen in Taten, wir sündigen in dem, dass wir nicht das Richtige tun, wir sündigen in Gedanken, wir sündigen darin, dass wir nicht die richtigen Gedanken denken. Aber wir sind zusätzlich auch irgendwie noch von Natur aus Sünder. Natur, von Natur aus Kinder des Zorns. Dieser fünfte Blickwinkel, da ranken sich Begriffe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, schon mal den Begriff Erbsünde gehört? Da kommt das Thema her. Die ersten vier Punkte haben überhaupt nichts mit Erbsünde zu tun. Sondern diese ganze Lehre um Erbsünde und dem Repräsentanten Adam, der als Vertreter des Menschlichen, der Menschheit irgendwie was tut, das ist ein ganz spezielles Thema. Da werden wir uns in Do 2, Dogmatik, zweite Stunde, unterhalten. Do 1 hattet ihr schon, das ist zumindest die beim letzten Mal dabei waren. Da haben wir uns über die Schöpfung unterhalten. Und wir werden uns im nächsten Monat wieder mit Dogmatik beschäftigen und dort werden wir uns mit dieser Frage der ganzen Erbsünde beschäftigen. Wobei Erbsünde ist nur ein Schlagwort, das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, was meint die Bibel damit, wenn wir von Natur aus Sünder sind? Aber ihr könnt auf die erste Strichlinie oben schon Erbsünde schreiben. Um diesen fünften Blickwinkel rangen sich auch Schlagwörter wie Erbsünde oder Ursünde, bla bla. Kommt. Warum ist das ein Punkt? Die ersten vier Punkte gelten für Leute, die halbwegs Pups sagen können. Aber was ist, wenn im Mutterleib ein Kind stirbt? Kommt es in den Himmel oder nicht? Da wird dann der Punkt da unten spannend. Von Natur aus Kinder des Zorns. Was heißt das? Was ist mit den geistig so Schwerbehinderten, dass sie das Evangelium einfach nicht raffen? So vorsichtig und so lieb und so nett du das erklärst, so einfach du das erklärst, die raffen es einfach nicht. Ich denke an Oliver zum Beispiel, der bei uns ab und zu ist. Hab mir, weiß ich, wie viele Wochen Zeit genommen, mit ihm das Evangelium zu erklären. Der rafft das nicht. Was ist denn mit dem? Ja, Gott wird schon gerecht sein. Ja, das ist eine schöne Unterstellung. Also klar ist Gott gerecht, aber was heißt das? Was heißt das? Also wir müssen uns da rantirschen und ich denke, dafür werden wir uns in Dogmatik mit der Frage nochmal beschäftigen müssen. Was heißt es, von Natur aus ein Kind des Zorns zu sein, von Natur aus ein Sünder zu sein? Also seelsorgerlich ist das Ganze eine total spannende Geschichte. Nächsten Monat. Was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Danke, ich brauche die Bibelstelle nicht mehr vorlesen. Römer 6, 23. Aber wenn ihr euch in drei Monaten rumschlagt mit 3. Mose, dann werdet ihr sehr viel Blut zu sehen bekommen, zumindest in Worten. Denkt bei jedem Opfer, was da vorgeschlagen wird oder vorgestellt wird, immer daran, Lohn der Sünde ist Tod. Es handelt sich bei Sünde um eine sehr ernsthafte Sache und Gott nimmt es sehr genau mit der Sünde. Und doch nimmt der Mensch, auch der wiedergeborene Mensch, sie oft auf die leichte Schulter. Wir haben Vergebung in Christus und das wird unter 7. nochmal stehen. Aber nehmt sie bitte nicht auf die leichte Schulter. Sie ist nicht nur eine bloße Übertretung von irgendeinem alten Wort. Wie wir sahen, ist jede Sünde ein Frontalangriff auf den Gesetzgeber selbst. Eine Auflehnung gegen Gott. Und wir merken, wir sind von Natur aus Sünder. Es ist eine Vergötterung des Selbst und ein vom Thron stoßen Gottes. Gott wird bestrafen. Die Ungläubigen werden im Feuersee leiden und die Gläubigen werden einen Verlust ihres Lohnes erleiden. Sünde ist ein blödes Thema, macht keinen Spaß. Ich möchte am Ende unseren Blick auf jemanden richten, der es wert ist, dass wir auf ihn gucken. Paulus formuliert im Kolosserbrief: Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet seid und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. So überaus sündlich Sünde ist, aber Gott hat einen Weg geschaffen, um uns unsträflich vor sich hinzustellen, indem er die Schuld, die unsere Sünde verdient, jemand anderen aufgelegt hat. Er hat unsere Schuld nicht durchgestrichen. Er hat für jede Sünde, die wir bis zum heutigen Tag getan haben, wurde die Schuld bezahlt. Jede Sünde, die du tust, jagt den Nagel noch einen Millimeter tiefer in das Fleisch des Herrn. Danke ich noch fürs Essen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir den langen Weg bis hierher geschafft haben. Danke dafür, dass du uns jetzt allen eine Pause gönnst. Wir brauchen sie, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns wirklich Entspannung schenkst im Kopf. Danken dir für das leckere Essen, das Markus und Sabine bereitet haben. Freuen uns darauf, das zu essen. Und danken dir, dass wir so leckere Sachen in unserem Land haben. Bitte schenk uns Entspannung und auch gute Gespräche. Und schenk, dass wir auch den Mut haben, einander kennenzulernen. Danke für diese Zeit, Herr. Amen. Amen.